herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 27. Oktober 2025. Euch erwartet eine volle Sendung und deswegen begnüge ich mich damit zu sagen, dass wir es einmal mehr mit den aktuellen erstarkenden rechten und rassistischen Tendenzen in Deutschland und Europa zu tun haben, aber auch erfreulicherweise mit ein paar Aktionen oder Ereignissen, die in die Gegenrichtung gehen. Europa League Männerfußball. Polizei bezeichnet Utrecht-Fans in Freiburg als friedlich. Die Freiburger Polizei beurteilt die Begegnung der Fans vom SC Freiburg und dem FC Utrecht aus den Niederlanden im Männerfußball am vergangenen Donnerstag als friedlich. Zwar sei dieser nicht störungsfrei verlaufen, aber explizit mehrheitlich friedlich. Polizeibeamte aus Land, Bund und den Niederlanden waren im Einsatz, um die Fanbewegungen in der Stadt zu kontrollieren. Die Ultras des Utrechter Herrenteams sind politisch als konservativ bis rechts einzuordnen, wobei es sich nicht um eine einheitliche politische Gruppe handelt. Neben Pyrotechnik stellte die Polizei auch 3 Körperverletzungen unter den niederländischen Fans fest. Durch das Auslösen der Notbremse in ebenfalls 3 Fällen störten die Fans die Straßenbahnverbindung, um schneller am Stadion anzukommen. Zudem kam es zu Untersuchungen auf den Verdacht der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, woraufhin die Polizei Festnahmen und Ermittlungen durchführte. Stark alkoholisierte, einheitlich gekleidete Männergruppen zogen nach dem Spiel in die Innenstadt und ins Bermuda-Dreieck. Dort sammelten sich rund 2000 Menschen, um zu feiern, und hinterließen Glasscherben. Anwohnende Flinter beschrieben unangenehme bis bedrohliche Stimmung im Feierzentrum der Stadt. Unfall bei Freiburg-Mooswald. Radfahrerin übersehen und überfahren. Beim Rechtsabbiegen von der Elsässer Straße in die Berliner Allee in Richtung Messe überfuhr ein Lkw-Fahrer eine Radfahrerin am Donnerstag, den 23. Oktober um die Mittagszeit. Darüber informierte die Freiburger Polizei Pressemitteilung. Die Radfahrerin fuhr vermutlich geradeaus weiter auf der Elsässer Straße in Richtung Wenzinger Gymnasium und wurde dabei auf dem Radstreifen vom Fahrer des Lkw übersehen. Dieser ist baulich nicht von der Fahrbahn des Autos getrennt und nur im mittleren Kreuzungsbereich farblich markiert. Durch eine erhöhte Sitzposition entsteht trotz vorgezogenem Radstreifen ein toter Winkel für KraftfahrerInnen an Kreuzungen wie dieser. Bei der Kollision stürzte die Frau vom Fahrrad und wurde vom Vorderreifen überrollt. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dazu ein Kommentar aus der Redaktion. Wieder einmal stellt sich die Frage, warum man nicht an allen größeren Kreuzungen die Grünphasen für RechtsabbiegerInnen und FahrradfahrerInnen, die geradeaus fahren, voneinander trennt, wie es an der Heinrich-von-Stefan-Straße nach mehreren tödlichen Unfällen gemacht wurde. Die Volkshochschule im Dreisamtal sagt einen Workshop gegen Desinformation wieder ab, ein weiterer Angriff auf die Amadeu-Antonio-Stiftung.
Auch in der südbadischen Provinz zeigen die Angriffe von AfD und CDU sowie anderer rechter Akteurinnen gegen die Amadeu-Antonio-Stiftung ihre Wirkung. Kurzfristig wurde letzte Woche ein Workshop, der sich mit Desinformation beschäftigen sollte, abgesagt. In vorderster Reihe die CDU-Bürgermeisterin und Vorstandsvorsitzende der Volkshochschule, Frenzi Kleb. Stolz teilte das VHS-Team Dreisamtal noch in seinem Programmheft auf Seite 3 mit, dass ein neues Programm mit dem Namen Faktenstark geplant sei. Dort würden die Menschen lernen, Desinformation sicher zu erkennen und ihnen selbstbewusst zu begegnen. Was ist das Faktenstark? Nach eigenen Angaben ist es eine Initiative der Amadeu-Antonio-Stiftung und Codectet e.V., die von der Bertelsmann-Stiftung unterstützt wird. Ihr Ziel sei es, die Nachrichtenkompetenz von BürgerInnen zu stärken und ihnen Strategien an die Hand zu geben, um Desinformation zu erkennen und dieser Desinformation auch entgegenzutreten. Im südbadischen Dreisamtal war für den 24. Oktober 2025 ein sprechender Workshop angesetzt. Wie in der Badischen Zeitung vom 24.10. nachzulesen war, wurde der Kurs kurzfristig abgesagt. Dazu Frenzi Kleb, Bürgermeisterin von Stegen und Vorstandsvorsitzende der örtlichen VHS in der Lokalzeitung. In diesem Fall war die geringe Resonanz auf die Ausschreibung ausschlaggebend. aber auch kontroverse Diskussionen innerhalb und außerhalb der VHS über die Veranstaltung selbst und die ausrichtende Stiftung haben uns bewogen, von einer Durchführung abzusehen. So wird Franzi Kleb von der Badischen Zeitung zitiert. Hintergrund war offenbar, dass in sozialen Netzwerken ein rechter Troll Stimmung gegen die Veranstaltung und insbesondere die an dem Workshop beteiligte Amadeo-Antonio-Stiftung machte. Was war das nochmal, die Amadeo-Antonio-Stiftung? Als eines der ersten Opfer rechten Terrors nach der Wiedervereinigung wurde der aus Angola stammende Vertragsarbeiter Amadeo Antonio am 6. Dezember 1990 in Eberswalde ermordet. Nach ihm ist die Stiftung, die 1998 ins Leben gerufen wurde, benannt. Seit längerem agitieren rechte Medienportale wie zum Beispiel News, aber insbesondere die AfD, beispielhaft in Gestalt von Mitglied des Bundestages Stefan Brandner, Hand in Hand mit der CDU gegen die Amadeo-Antonio-Stiftung. Versuchen sie systematisch zu diskreditieren. Der Verein Dreisamtal gemeinsam hat noch versucht, die Veranstaltung auszurichten, was aber wegen der Kurzfristigkeit der Absage nicht gelang. In einer Stellungnahme übte der Verein Dreisamtal gemeinsam jedoch deutliche Kritik an der Absage und sieht eine besondere Ironie darin, dass ausgerechnet ein Workshop, der helfen sollte, Desinformation zu erkennen, selbst Opfer erfolgreicher Desinformation und öffentlicher Stimmungsmache wurde. Weiter heißt es in der Stellungnahme, dass eine einzelne, lautstarke Stimme ausreichen konnte, um die Durchführung des Workshops vorerst zu verhindern, zeigt, wie verletzlich der offene Diskurs geworden ist und wie wichtig es ist, ihn zu schützen. Auf Anfrage wollte die Pressestelle der Grünen Landtagsfraktion in Stuttgart die Absage aus landespolitischer Perspektive nicht kommentieren, denn dazu müsse man erst mit den Beteiligten vor Ort sprechen. Die nicht nachlassenden Angriffe rechter Netzwerke, an welchen CDU und AfD beteiligt sind, zeigen immer wieder und immer öfter Wirkung. Gerade in ländlichen Regionen können sie dabei besonders wirksam werden, wie auch der Fall aus der badischen Provinz zeigt. Einer CDU-Bürgermeisterin wie Franzi Kleb fällt nichts anderes ein, als auf die Angriffe seitens rechter Kräfte mit der Absage eines Workshops zu reagieren und damit den rechten Kräften weiter Raum zu gewähren. Ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig neben zivilgesellschaftlicher Aufklärung auch antifaschistischer Widerstand bleibt.
Die Initiative Freiburger Appell setzt sich für ein AfD-Verbotsverfahren ein. Im Mai hielt auf Einladung der Initiative Heribert Brandtl von der Süddeutschen Zeitung ein flammendes Plädoyer für ein Verbotsverfahren. Am morgigen Dienstag, den 28. Oktober um 19 Uhr, ist nun die Rechtsanwältin Angela Formaniak zu Gast an der Uni Freiburg. Die Vorsitzende des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins, kurz RAV, spricht über juristische Chancen sowie politische Voraussetzungen und mögliche Folgen eines AfD-Verbotsverfahrens. Nach dem Vortrag findet eine Diskussion mit den Freiburger Mitgliedern des Bundestags und PolitikerInnen statt. Wir haben vorab mit Angela Formaniak gesprochen.
Warum braucht es deiner Meinung nach ein AfD-Verbot?
Es gibt gleich eine ganze Reihe von Gründen, vorausgesetzt, oder ich setze jetzt einfach mal voraus, dass die AfD eine verfassungswidrige, menschenfeindliche, rassistische und extrem problematische Partei ist. Deutschland wird sich, wenn die AfD an die Macht kommen sollte, massiv verändern. Wir werden in einem Land leben, das wir nicht mehr wiedererkennen werden, und zwar zum Negativen. Und deswegen meine ich, dass grundsätzlich es wichtig ist, gegen die AfD vorzugehen. Jetzt gibt es immer die Diskussion und die Argumentation, die AfD müsse auf politischem Wege gestellt werden, müsse mit Argumenten gestellt werden, müsse politisch bekämpft werden. Das ist völlig richtig. Nur wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen, wenn wir uns anschauen, wie sehr die AfD im Moment Parteien wie die CDU, aber auch andere, zum Beispiel die SPD, vor sich hertreibt, ich nenne nur das Stichwort Migrationspolitik, dann müssen wir, glaube ich, klar erkennen, dass dieser Weg gescheitert ist, wenn er denn jemals tatsächlich auch gewollt war. Und aus meiner Sicht bleibt deswegen nur noch ein Verbot der AfD.
Du hast gesagt, Deutschland würde sich massiv zum Schlechteren verändern, sollte die AfD regieren oder mitregieren. Wie gefährlich ist sie denn überhaupt? Äußerst rechte Regierungen werden ja weltweit normal.
Ja, aber ich glaube, ein Blick in die USA, der zeigt es relativ deutlich. Und wenn man sich anschaut, was die AfD tatsächlich bewirkt in Gegenden, wo sie bereits sehr viel Einfluss hat, ich nenne jetzt schwerpunktmäßig Ostdeutschland, aber auch andere Bereiche, dann müssen wir einfach mal schauen, es fängt sehr klein erstmal an. Es geht um so einen kulturellen Wandel. Beratungsstellen, die sich für Demokratiearbeit, die sich für Antirassismusarbeit engagieren, denen werden massiv die Mittel gekürzt, wenn nicht gar gestrichen. Anträge, die in irgendwelchen Gemeinderäten, die zur Unterstützung von antirassistischen Initiativen, Jugendhäusern oder was auch immer gedacht sind, werden abgelehnt mit Stimmen der AfD. Die AfD wird versuchen, massiv Einfluss zu kriegen, zunächst im vorkulturellen Bereich, und dann wird es weitergehen, wenn die irgendwann Einfluss hat, auf den Verwaltungsapparat, Stichwort Polizei, auch Justiz, dann wird es richtig, richtig unschön. Dann werden wir einen Kultur- und Politikwandel erleben, der extrem problematisch ist. Ich denke, da werden wir in der kommenden Woche sicher auch nochmal im Einzelnen drüber diskutieren. Ich halte das aber tatsächlich für gesetzt. Ich will keine rassistische Partei, ich will keine frauenfeindliche Partei an der Macht haben, ich will keine Partei haben, die Rechte von Minderheiten massiv beschneidet und die möglicherweise tatsächlich mit massivem Verfolgungseifer gegen alles vorgeht, was nicht in ihr Weltbild passt.
Jetzt hat gerade erst Friedrich Merz mit seinen Stadtbildäußerungen für Aufsehen gesorgt. Übersetzt erklärte er, dass ihm das Stadtbild nicht biodeutsch genug sei, gerade durch die Verknüpfung des Stadtbilds mit der Ankündigung von Rückführungen, wie er sagt. In sehr großem Umfang ist er mit seinen Äußerungen ja tatsächlich nicht weit entfernt von der Remigrationsrhetorik der AfD. Wie soll man die AfD verbieten, wenn schon der Bundeskanzler ähnlich rassistisch argumentiert?
Das ist ein ganz gutes, ganz wichtiges und ganz richtiges Argument. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass tatsächlich solche Narrative, solche Erzählungen, solche Formulierungen zwar nicht unwidersprochen geäußert werden können von hochrangigen Politikern, wie jetzt zum Beispiel nun mal dem Bundeskanzler, aber dass die doch zumindest eine gewisse Normalität gewinnen. Ich behaupte jetzt einfach mal, vor 15 Jahren hätte Merz eine solche Äußerung nicht getätigt. Und da sehen wir schon mal, was sich verändert hat, in der politischen Diskussion, was sich verändert hat, vielleicht auch im Zeitgeist, um dieses bescheuerte Wort jetzt mal kurz zu bemühen. Und natürlich kann man sagen, eigentlich müssten wir nicht nur die AfD, sondern auch die CDU bekämpfen. Aber ich finde, das macht es ein bisschen zu leicht. Ich finde, wir müssen schon noch mal genauer hingucken und da Unterschiede sehen. Und ich glaube, ich bin sicher nicht als große CDU-Freundin bekannt. Aber die AfD spielt nicht mit den Spielregeln, die üblicherweise gelten. Die AfD ist die Taube auf dem Schachbrett, die nicht Schach spielt, sondern die einfach aufs Schachbrett kackt und die ganzen Figuren umschmeißt. Und deswegen hat die AfD meines Erachtens nach schon nochmal eine ganz andere Dimension, weil der die Regeln komplett egal sind. Und bei jemand wie Merz, den ich zwar definitiv nicht für einen Antirassisten halte, den ich für hochproblematisch halte, da glaube ich, ist es zumindest möglich, sich tatsächlich auf diesem politisch stellen Weg mit ihm auseinanderzusetzen. Und ich finde, zu sagen, weil Merz auch solche Äußerungen macht oder weil es generell auch durchaus eine rassistische und problematische Migrationspolitik der Bundesregierung gibt, die AfD nicht zu bekämpfen, das wäre definitiv der falsche Weg. Wir müssen beides machen, aber wir müssen die Unterschiede sehen. Und natürlich ist mit einem Verbot der AfD nicht alles gelöst, sondern der Kampf um demokratische Freiräume, der Kampf für, ich sage jetzt mal, eine bessere Gesellschaft, für eine antifaschistische Politik, der muss natürlich so oder so weitergeführt werden. Aber ein Baustein da drin ist meines Erachtens nach das AfD-Verbot.
Blicken wir auf ein mögliches Verbotsverfahren. Das NPD-Parteiverbotsverfahren war zuletzt wegen der geringen Bedeutung der Partei gescheitert. Die AfD, du hast es eindrücklich ausgeführt, ist sicher nicht unbedeutend. Für ein Parteiverbotsverfahren gibt es trotzdem hohe Hürden. Warum denkst du, dass die hohen Hürden eines Parteiverbots übersprungen werden könnten?
Es gibt mittlerweile eine ganze Menge an Stellungnahmen, auch juristischer Natur. Es gibt mittlerweile unfassbar viele Materialsammlungen von verschiedenen NGOs. Es gibt zum Beispiel die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die gerade im Hintergrund sehr versiert und sehr fundiert und mit wirklich unglaublich qualifizierten Leuten an einem Gutachten arbeitet. Das Ergebnis ist natürlich noch offen. Und sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Die Stellungnahmen, die ich kenne, gehen in der Regel in die Richtung, ja, es gibt durchaus eine Chance, auch da muss man genau hingucken, aber vielleicht, um es mal kurz nochmal vorwegzuschieben, es gibt drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, um eine Partei zu verbieten. Also Oberkriterium ist, die Partei muss gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Schwieriger Begriff, aber das Bundesverfassungsgericht bricht es auf drei zentrale Begriffe runter, nämlich sie muss sich gegen die Menschenwürde richten, sie muss sich gegen das Demokratieprinzip richten und sie muss sich gegen den Rechtsstaat richten. Und ich denke, insbesondere der Begriff der Menschenwürde, der ist ganz entscheidend. Gegen die Menschenwürde verstößt zum Beispiel, wer einen Unterschied macht zwischen den sogenannten Biodeutschen und zugewanderten Deutschen. Und da ist die AfD definitiv ganz vorne mit ihrer Argumentation dabei. Und da gibt es noch ganz viele Einzelpunkte, das würde jetzt in dem Rahmen zu weit führen. Aber ich denke, es gibt sehr, sehr viele Anhaltspunkte. Und dann finde ich es wirklich schwierig, sich auf diese Argumentation zurückzuziehen und zu sagen, ja, wir wissen ja gar nicht, ob dieses Verfahren Erfolg hat. Ja, genau dafür ist das Verfahren ja da, um das rauszufinden. Das Bundesverfassungsgericht ist die Zentrale oder die Institution, die Stelle, die dafür zuständig ist, zu entscheiden, sind die Voraussetzungen jetzt erfüllt, ja oder nein. Und wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Voraussetzungen erfüllt sein könnten, und ich meine, die gibt es, dann ist es eine politische Entscheidung, diesen Antrag tatsächlich auch zu stellen, damit das Bundesverfassungsgericht seine Arbeit machen kann. Und ich finde es nicht nur fahrlässig, sondern ich finde es fast schon skandalös oder zumindest hochproblematisch, sich einfach darauf zurückzuziehen und zu sagen, wir wissen ja gar nicht, ob das Verfahren Erfolg hat.
Du hast die Gesellschaft für Freiheitsrechte angesprochen. Eine, glaube ich, Minderheitenmeinung in der Gesellschaft für Freiheitsrechte vertritt David Werdermann. Er sagt, in etwa eine freiheitliche Demokratie darf sich des Mittels eines Parteiverbots nicht bedienen. Sonst sei sie keine freiheitliche Demokratie mehr. Er lehnt dieses Mittel des Parteiverbots also strikt ab. Was entgegnest du einer solchen Argumentation?
Ich würde wahnsinnig gerne mal eine Diskussionsveranstaltung mit David machen, damit wir uns in einem ausführlichen Rahmen über diese Argumente austauschen können. Also zunächst mal, das stimmt natürlich, dass das Parteiverbot ein hochproblematisches Instrument ist, dass das Parteiverbot mit äußerster Vorsicht angewandt werden muss. Aber im Grundgesetz ist das Parteiverbot als letzte Möglichkeit, als Ultima Ratio tatsächlich vorgesehen. Es steht halt nun mal in Artikel 21 des Grundgesetzes drin, dass eine Partei entsprechend verboten werden kann. Von dem her meine ich, sprechen schon allein juristische Argumente gegen die Argumentation. Das Grundgesetz sieht dieses Instrument tatsächlich vor. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die freiheitliche FDGO oder ich sag mal so, also unser demokratisches Gemeinwesen, das lebt ja nicht einfach nur aus sich heraus. Und das ist ja nicht nur einfach eine formale Hülle zu sagen, naja gut, es geht um Mehrheiten und wer halt die Mehrheit hat, der hat demokratisch gewonnen. Sondern da steckt ja auch noch was anderes dahinter. Sondern wir wollen ja mit dieser formalen Demokratie wollen wir ja was erreichen. Also ich sage jetzt mal, da geht ja auch um Werte, die umgesetzt werden können. Es geht darum, eben einen Raum zu schaffen, in dem Menschen, egal welcher Herkunft, egal welchen Geschlechts, egal welcher politischer Überzeugung, sich frei entfalten können, sich ausleben können, miteinander streiten können, das ist der entscheidende Punkt. Und wenn es eine Partei gibt, die diesen formalen Rahmen für sich ausnutzt, um alles andere platt zu machen, dann ist es halt auch keine freiheitliche Demokratie mehr. Und von dem her meine ich, dass das Argument zu kurz greift.
Der Antrag zur Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens, das dann vom Bundesverfassungsgericht geprüft werden würde, müsste von Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat kommen. Ist es momentan bei den Mehrheitsverhältnissen und der Merz-Spahn-CDU nicht völlig unrealistisch, dass es hier eine Mehrheit für die Einleitung eines Verbotsverfahrens gibt?
Es ist ein extrem mühsames Geschäft. Tatsächlich ist es aber so, dass selbst aus den Reihen der CDU es Stimmen gibt, die einem AfD-Verbot durchaus offen gegenüberstehen oder sogar tatsächlich sagen, wir brauchen das. Und auch dafür ist diese Veranstaltung da. Es wurden bewusst Politikerinnen und Politiker eingeladen, um auf dieser Ebene eben auch die Diskussion und den Diskurs zu führen. Weil natürlich, und da gebe ich dir völlig recht, diese Überzeugungsarbeit halt einfach gemacht werden muss. Es wird sicherlich nicht einfach, aber ich meine, wir stehen 11:55 und deswegen muss diese Diskussion jetzt geführt werden, wenn es nicht möglicherweise schon zu spät ist. Und solange wir die Möglichkeit haben, müssen wir alles dafür tun, um das zu erreichen, dass so ein Antrag eingereicht wird.
Abschließend, was wären die Folgen? Sollte es tatsächlich zu einem AfD-Verbot kommen?
Auch da, das kann ich jetzt auch nicht so in auf zwei Sätze runterbrechen. Also zunächst mal wäre eine ganze Menge positiver Folgen mit verbunden. Die AfD wäre ab sofort verboten. Das hätte dann mittelbar auch den Verlust ihrer Mandate zur Folge. Das hätte zur Folge, dass sie abgeschnitten wäre von Geldquellen, also von staatlicher Parteifinanzierung. Das hätte den positiven Effekt, dass man deutlich einfacher sagen könnte, Leute, die sich eben für eine verfassungswidrige und verbotene Partei engagieren, müssen vom Staatsdienst ferngehalten werden können, also haben in Polizei und Justiz beispielsweise und in der Verwaltung nichts verloren, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre aus meiner Sicht. Und natürlich sind dann aber, und das muss man auch klar benennen, sind diese Überzeugungen, sind diese Personen und sind diese politischen Ziele nicht einfach aus der Gesellschaft verschwunden. Ich meine, dass wenn die AfD tatsächlich verboten wäre, dann fängt der Kampf eigentlich erst richtig an auf gesellschaftlicher Ebene. Dann ist der Raum zu sagen, wir müssen an die Stelle dieser Überzeugungen, dieser Ziele, muss eine positive, eine antifaschistische und eine fortschrittliche Politik gesetzt werden. Und darum wird es gehen. Und das ist auch die Gratwanderung und die große Herausforderung, beides weiter zu verfolgen und an die Stelle dessen, was die AfD will, einen anderen Gesellschaftsentwurf zu setzen.
Die AfD wegregieren funktioniert nicht. Was jetzt? Das war Angela Formaniak, die am morgigen Dienstag, den 28. Oktober, in Freiburg über juristische und politische Chancen eines AfD-Verbotsverfahrens sprechen wird. Und zwar, wie gesagt, morgen Dienstag um 19 Uhr im Hörsaal 3044 der Universität Freiburg. Das ist im sogenannten Aquarium, den Hörsälen mit den großen Glasfenstern. Die baden-württembergische Polizei soll die Software Palantir Gotham des rechten Demokratiefeindes Peter Thiel nutzen dürfen. So will es die Landesregierung. Es gibt aber mittlerweile eine Petition dagegen, die innerhalb von 10 Tagen schon mehr als 10.000 Unterschriften erreicht hat und natürlich noch mehr erreichen soll. Allerdings hat es diese Petition ausgesprochen schwer. Es wird ihr schwer gemacht. Und wir haben mit Sebastian Müller, Initiator der Petition, darüber gesprochen.
Ich habe schon im August, als diese Diskussion zum ersten Mal öffentlicher wurde, dass in Baden-Württemberg der Einsatz von Palantir, das ist eine Software eines amerikanischen Konzerns, die verschiedene Datenbanken der Polizei miteinander verknüpft, eingeführt werden soll, eine Petition über das neue Petitionsportal des Landtags gestellt. Das wurde mir dann zunächst mal zugesagt, da würde die Veröffentlichung so und Prüfung 1 bis 2 Wochen dauern. Dann war es allerdings so, dass wohl aus der konservativen Ecke die Obleute verhindert haben, dass das online gestellt wurde. Wir mussten dann warten bis zur ersten Sitzung des Petitionsausschusses nach der Sommerpause. Der hat dann irgendwann entschieden und so war es dann, dass wir im Grunde vor einer Woche oder vor zwei, ich weiß jetzt nicht mehr so genau,
ja, 14 Tage her, bald.
14 Tagen online gestellt wurde. Innerhalb von einer Woche haben wir dann trotz auch mal wieder ab und an technischer Probleme im Portal, das dann auch mal wieder ausging, diese 10.000 Unterschriftenschwelle überschritten, wo dann eine Landtagsanhörung durchgeführt werden muss. Und da sich die Landtagsverwaltung gedacht hat, die sollte noch sein, bevor die zweite Lesung des Polizeigesetzes dann stattfindet, nämlich im November ist es, hat sie die Petition offline genommen und mir dann danach eine Mail geschrieben, dass man doch jetzt mal einen Termin machen könnte für diese Anhörung. Dann habe ich gesagt, naja, okay, bitte lass die Petition weiterlaufen. Und die sind jetzt so verabredet, dass wir am 6. November wahrscheinlich in die reguläre Sitzung des Petitionsausschusses kommen und dort noch einmal angehört werden. Das auch, nachdem die Anhörung im Innenausschuss dazu etwas einseitig war, denn aus irgendwelchen Gründen hatte wohl die SPD-Opposition das nicht geschafft, auch kritische Experten zu nominieren, sodass dann von den vier geladenen Experten drei alle pro Palantir gesprochen haben. Das war jetzt im Detail auch nicht besonders überraschend, dass zum Beispiel der Präsident des Präsidiums für Technik von der Polizei sagt, dass der Palantir gut findet. Der hat quasi ja selbst den Kaufvertrag geschrieben, als es noch keine Rechtsgrundlage gab. Es war dann ein Professor vom Fraunhofer, der da doch so in den Details gar nicht so firm war und dann darauf verwies, dass es ja auch an anderer Stelle große Abhängigkeiten von amerikanischen Konzernen ging. Dann irgendwie erwähnt ja Windows und das Kampfflugzeug F-35 und dass man sich dann deswegen bei Palantir nicht so viel Sorgen machen müsse. Es gab dann noch einen Experten, der vom Landesverein der Anwälte oder so kam, der hat dann nochmal einige Fragen aufgeworfen, die wurden aber auch nicht beantwortet. Also zum Beispiel, welches Recht gilt denn eigentlich bei diesem Kaufvertrag? Ist es jetzt deutsches Recht oder US-Recht?
Und man muss auch zentrale Bedeutung, ne?
Das wäre möglicherweise von Bedeutung für das Thema, kann ich aus dem Vertrag noch aussteigen, wenn ich die Software gar nicht benutze. Da erzählen uns die Landtagsabgeordneten auch immer, dass das nicht ginge. Wir können es aber nicht nachprüfen, weil dieser gesamte Kaufvertrag nicht veröffentlicht wird und man jetzt natürlich auch fragen muss, ob ein Landtagsabgeordneter, der vielleicht sogar Rechtsanwalt ist, aber sich eher um Asylrecht kümmert als Rechtsanwalt, dann beim Durchlesen eines solchen unter Verschluss gehaltenen Vertrags dann sagen kann, das einigermaßen beurteilen kann. Da müsste aus meiner Sicht, das ist auch ein Teil der Petition, schon auch spezialisierte Rechtsanwälte von Kanzleien, die es für sowas gibt, drüber schauen und dann im Grunde im Gutachten sagen, welche Möglichkeiten das gibt. Die Petition ist jetzt auch nicht so ganz eng nur auf Palantir gefasst. Da geht es selbstverständlich darum, dass wir Palantir nicht nutzen. Es geht aber auch darum, dass insgesamt in der Landesverwaltung bei den ganzen kritischen Dingen, die es da gibt, eben nicht kommerzielle Software von Anbietern genutzt wird, wo man gar nicht wissen kann, wie die eigentlich, also wir wissen, wie sie funktioniert, aber wir wissen halt immer nie, ob da irgendwelche Backdoors oder sonstige Dinge drin sind, denn US-Unternehmen sind durch den Cloud Act zum Beispiel verpflichtet, wenn sie Zugriff auf Daten technisch haben können, die unter Umständen der amerikanischen Regierung offen zu legen und man würde das auch dann gar nicht mitbekommen, weil es kann sein, es gibt auch da entsprechende Regelungen, dass sie einem das noch nicht mal mitteilen dürfen.
Ja, das sind die FISA-Courts und so weiter, ne?
Genau, dass da Daten abfließen. Und man weiß zum Beispiel beim Office 365, obwohl die sagen, das ist in Europa gehostet und auch Microsoft sagt, da gibt es irgendwie Trennungen, könnte es durchaus technisch möglich sein, dass hieraus Daten abfließen.
Jetzt nochmal zurück zu dieser Anhörung im Polizeigesetzausschuss, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also im das ist ja wohl der Innenausschuss gewesen. Ausschuss. Ja, genau. Da hat der Landespolizeipräsident ja das ziemlich toll gefunden. Und als ich das gehört habe, du hast ja darüber auch auf deinem Mastodon-Account berichtet, live davon. Und da habe ich mich erinnert gefühlt an die Situation gegen unseren Kollegen Fabian, wo auf einmal aus der Polizeidirektion Freiburg. Er hat nämlich gesagt, die verwenden ja nur unsere Daten, unsere Dateien, ja. Und da habe ich mich erinnert, dass in dem Verfahren gegen unseren Kollegen Fabian ja 20 Jahre alte Dokumente, die angeblich nach Ansicht des jeweiligen Staatsschutzbeamten dazu den Einfluss der autonomen Antifa auf Radio Dreieckland belegen sollten, aufgetaucht sind. Wenn man sich das nochmal vor Augen führt, was da in den eigenen Polizeidatenbanken vorhanden ist, da fragt man sich ja schon, nicht nur das, was vorhanden ist, was ist die Zweckbestimmung, sowas so lange zu halten, sondern auch umgekehrt, wie schön das doch wäre, wenn die entsprechenden Nachrichtendienste der USA unter Trump das zur Verfügung hätten.
Ja, also ich sage es mal so, man kann möglicherweise schon glauben, das will ich jetzt gar nicht mal abstreiten, dass man diese Software im abgeschotteten Polizeinetz so betreiben kann, dass keine Daten erstmal nach außen fließen können. Das hat dann auch immer damit zu tun, inwieweit ich Palantir-Mitarbeiter brauche für Updates oder zum Parametrieren oder zum Einrichten der Software, inwieweit man auch denen vertraut, mit Sicherheitsüberprüfungen, mit technischen Vorkehrungen, dass nur Software eingelesen werden kann, aber nichts hinauskopiert und so weiter. Aber auch da habe ich natürlich das grundsätzliche Problem. Ich kaufe eine Software, die Dinge tut, die ich nicht im Detail genau nachvollziehen kann. Sie baut mir ein Erkenntnissystem, ein Erkenntnismodell, auf dem sich möglicherweise die Polizei auch ausrichtet zur Analyse großer Datenbanken. Und dann bin ich erstmal davon abhängig. Wenn wir dann bemerken, wir wollen das nicht mehr oder wir wollen einen anderen Anbieter benutzen, dann wird eine Umstellung oder eine Abschaffung auch mit großen Systemkosten vorhanden sein. Es sagt keiner, glaube ich, dass man die Polizei und die Polizeien nicht gut ausstatten soll mit adäquater moderner Technik. Da gibt es durchaus manchmal, wenn man da in Büros ist, hat man so den Eindruck, man ist von so einem Technikmuseum. Aber das Problem wird nicht dadurch besser, dass wir uns da in den Vendor-Lock-in begeben. Man ja auch an anderer Stelle hat es so schön verbunden mit der Aussage, die Polizei betreibt ja quasi ein eigenes Mobilfunknetz. Ja, das ist ein bisschen sehr verkürzt dafür, dass dieser digitale Polizeifunk aufgebohrtes GSM ist. Aber wenn man sich genau anguckt, was ist denn das, dann wurde das vom Hersteller genau so aufgebohrt, dass ich das normale Handy, was ich theoretisch eigentlich nutzen könnte, genau nicht benutzen kann und auch nicht durch eine Firmwareänderung nutzen kann, sondern dass mir die Hersteller spezielle Geräte verkaufen müssen, an denen sie nochmal deutlich mehr verdienen, als wenn jetzt man hingehen könnte und sagen, ich nehme ein Standard-Mobiltelefon, liegt einfach eine andere Firmware im Baseband-Chip und dann könnte ich damit auch quasi in dieses spezielle Netz hinein. Und man muss auch sagen, diese Umstellung, die ja alle Behörden mit Sicherheitsaufgaben bekommen sollten, ist in Baden-Württemberg auch viele Jahre nach der Einführung nicht abgeschlossen. Wir haben nach wie vor Rettungsdienstbereiche, die komplett analog funken, was bedeutet, es müssen alle Fahrzeuge auch der umliegenden Bereiche den analogen Funk mit vorhalten, weil man könnte ja sagen, man fährt da rein, muss sich dann da mit der Leitstelle unterhalten können.
Der Punkt ist natürlich bei dieser Software Gotham im genaueren, engeren Spektrum jetzt nochmal betroffen, dass wir das Problem ja haben und wir können das ja auch für den konkreten Fall von Freiburg mal sagen. Es war ja mal ein Beschluss unter der Zeit von Dieter Salomon noch, dass umgestellt werden sollte eigentlich auf Open Source Software. Und dann kam irgendwann mal vom Digit, nee, wir kommen aus der Abhängigkeit von Windows nicht heraus. Und genau das gleiche Phänomen der Softwareabhängigkeit oder der Nutzermöglichkeiten und der Wünsche, die da an die Usability gestellt worden sind und wo man sich jetzt eingearbeitet hat, das wird natürlich der größte Hemmschuh überhaupt sein, um dann irgendwann mal eine Software zu wechseln, auch nochmal zusätzlich.
Das weiß man gar nicht so genau. Da ging es vor allem auch darum, dass zum Beispiel viele Fachverfahren, also zum Beispiel die Anwendungen im Sozialamt, wo es darum geht, ich muss jetzt einen Bescheid erstellen oder berechnen, wie viel Sozialhilfe jemand bekommt oder wie viele andere Hilfen, dass die nur mit den Microsoft Office Produkten und nur auf Windows funktioniert haben. Das heißt, selbst wenn man jetzt dem Sachbearbeiter zur Verfügung stellt und sagt, du kriegst hier offenes Word, ja, LibreOffice, dann muss er für andere Sachen durchaus noch das konventionelle Word benutzen. Mhm. Und dann fragt sich der Anwender natürlich schon, also die eine Sache mache ich im Word, das andere im LibreOffice, dann kann ich ja gleich nur das Word benutzen, da habe ich alles, muss ich mich nur auf ein Programm einlassen. Das ist ja schon auch nachvollziehbar. ja, wir laufen da wiederum in ein enormes Problem hinein, wo wir an zentraler Stelle des Staates bei Strafverfolgung, einem Bereich, der ganz eng unserer nationale Sicherheit beruht, uns abhängig machen von einem amerikanischen Konzern und dann auch noch von einem amerikanischen Konzern, dessen Mitgründer Peter Thiel und dessen Geschäftsführer Leute sind, die man sicherlich, ohne sie zu beleidigen, in den Bereich des Faschismus rücken kann, durch ihre Aussagen.
Ja? Minimum offene Demokratiefeinde, das machen Sie ja nie ein Hehl daraus. Gut, jetzt so konkret nochmal zurück. Die Petition ist wieder online. Sie kann nach wie vor unterzeichnet werden. Und es wäre auch gar nicht schlecht, wenn noch viele noch unterzeichnen würden und sich um ihre eigenen Daten Gedanken machen dazu. Und
hat auch damit zu tun, wenn wir haben jetzt Stand, glaube ich, 11.700 Unterschriften. Wenn wir mit deutlich mehr in so eine Anhörung gehen, haben wir auch deutlich mehr Gewicht. Denn das Thema ist nach wie vor sowohl innerhalb der Grünen-Fraktion als auch innerhalb zum Beispiel der FDP-SPD-Fraktion, also jetzt in der Opposition, durchaus offen, wie die Diskussion da ausgeht. Mhm. Ja, da hat sich jetzt keiner so richtig gut
geoutet.
Genau, und es laufen ja auch innerhalb der Grünen Landespartei zahlreiche, es haben schon 12 Kreisverbände Anti-Palantir-Resolutionen beschlossen. Das kann durchaus noch mal mehr werden. Und das ist sicherlich auch noch mal ein Thema, was dann in einen Wahlkampf und in ein Wahlprogramm auch mit einfließen wird.
Okay. Wann ist diese Anhörung jetzt im Petitionsausschuss?
Am 6. November um 13 Uhr.
Das ist Mittwoch oder sowas oder Donnerstag? Ich weiß
das
gar nicht.
Das ist dann Donnerstag.
Donnerstag. Okay. Okay. Also da ist der Landtag ja ganz fit. Er macht das auch online, oder? Oder ist es?
Man kann zugucken auf der Landtagswebseite, auf der man auch die Petition findet. Ja. Oder man geht auf sbrmüller.com/gotham. Da wird man auch direkt auf die Petition geschickt. Und auf der Landtagswebseite kann man dann auch die Petitionen angucken oder in der Mediathek nachgucken werden. Das findet wahrscheinlich im Saal Ellihäus knapp statt. Muss dann nur am richtigen Tag die Kamera des richtigen Saals.
Mit weiter.
An den Außengrenzen Europas wird nach wie vor gestorben. Seenotrettung im Mittelmeer wird nach wie vor von staatlichen AkteurInnen verweigert und behindert. Griechenland wurde deshalb wegen des Todes von 16 Flüchtlingen bei einem Bootsunglück vor der griechischen Insel Agathonissi vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Die Verurteilung erfolgte wegen unterlassener Rettungshilfe. Ferner wurde Griechenland verurteilt, weil es keine staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen jene gab, die die Hände in den Schoß gelegt hatten. Was war passiert? Am 16. März 2018 um 6.16 Uhr wurde die Anwesenheit eines Bootes in Seenot im Seegebiet südöstlich der Insel Agathonissi gemeldet. Aber anstatt sofort Hilfe zu schicken, wurden über 24 Stunden hinweg keine Rettungsversuche eingeleitet. Nicht das erste Mal wurde Griechenland wegen unterlassener Rettungsversuche verurteilt. 16 Menschen starben an diesem Märztag vor der Küste Griechenlands. RDL sprach mit Andreas Meierhöfer, dem Pressesprecher von Pro Asyl, über das Urteil des Gerichtshofs, wie es den Überlebenden geht und die Rolle von Organisationen wie Pro Asyl bei der Aufklärung solcher tödlicher Ereignisse.
Was bedeutet dieses Urteil rein rechtlich, aber auch symbolisch?
Das ist natürlich enorm bedeutend, wenn der höchste europäische Menschenrechtsgerichtshof, also dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, ein Land verurteilt und dann auch noch wegen so einem, nicht wegen irgendwas, sondern wegen dem ganz grundlegenden Recht auf Leben. Und im Fall von Griechenland ist es, das haben Sie ja gerade schon in der Anmoderation erwähnt, auch nicht das erste Mal, dass Griechenland wegen fehlender Seenot, ausbleibender Seenotrettung und einer brutalen Praxis der Küstenwache gegen Geflüchtete verurteilt wurde. Für die Überlebenden und ihre Angehörigen ist dieses Urteil erstmal einfach nur eine Anerkennung des erlittenen Unrechts und zumindest ein Stück weit Gerechtigkeit. Und was aus unserer Sicht bedeutend ist, ist, auch das haben Sie schon erwähnt, dass Griechenland nicht nur verurteilt wurde, weil die Küstenwache diese Menschen nicht gerettet hat, sondern auch, weil es keine wirksame Untersuchung gab in Griechenland. Also es wurde niemand strafrechtlich dafür belangt, dass Menschen über 24 Stunden hinweg nicht gerettet wurden. Und das ist natürlich rechtsstaatlich katastrophal.
Aber auch eine ganz typische Praxis, wenn ich es richtig
verfolgt auch habe. Auch eine ganz typische Praxis, aber ich würde trotzdem sagen, solange es Gerichte wie dann den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gibt, die dann Staaten verurteilen und in diesem Fall bei jetzt Griechenland, macht es Hoffnung, dass es noch nicht ganz vorbei ist mit dem Rechtsstaat. Und rechtlich gesehen ist sowas natürlich immer eine Einzelfallentscheidung, also man kann jetzt nicht sagen, Griechenland muss zwangsläufig irgendwelche Gesetze ändern oder das gilt für alle anderen Mitgliedstaaten oder sowas. Also es ist rechtlich gesehen eine Einzelfallentscheidung, aber es ist eine Serie an Urteilen und es erhöht den Druck auf Griechenland.
Schauen wir jetzt nochmal auf diese ganz konkreten Einzelfälle. 16 Menschen haben, wie gesagt, an diesem Märztag ihr Leben verloren, darunter 7 Kinder, 2 Säuglinge. Können Sie uns etwas über die Betroffenen sagen, die Überlebenden?
Das sind letztlich 2 Großfamilien aus Afghanistan und dem Irak gewesen, die von der Türkei aus mit einem Boot circa 20 Kilometer auf diese Insel Agatonisi übersetzen wollten. Ein Teil der afghanischen Familie war schon wenige Wochen vorher auf eine der griechischen Inseln übergesetzt, also befand sich zu diesem Zeitpunkt schon in Griechenland. Und auf dem Boot jetzt aus der afghanischen Familie, es war eine Afghanin mit ihren 4 Kindern, ihr Schwager mit seinen 3 teils schon erwachsenen Kindern und die waren eigentlich sehr gut vorbereitet. Also natürlich, mussten Schlepper dafür bezahlen, weil es keine legalen Einreisemöglichkeiten nach Europa für sie gab, aber sie waren vergleichsweise gut vorbereitet. Also sie hatten sogar Schwimmwesten mit Trillerpfeifen und sind eben in den frühen Morgenstunden von diesem 16. März losgefahren und dann wenige Kilometer vor der Insel Agatonisi gekentert und haben eben gerade noch die eine junge Frau, 26-jährige Frau, hat gerade noch über WhatsApp eine Sprachnachricht an ihren Bruder, der sich schon auf Samos befand, absetzen können, samt Live-Koordinaten, bevor dieses Boot gesunken ist. Und der ist quasi sofort losgezogen und hat Polizei und Rettungskräfte in Griechenland informiert, die dann aber eben über 24 Stunden nicht gerettet haben, sodass tatsächlich, also ja, man muss das so drastisch sagen, eine Person nach der anderen ertrunken ist und nur 3 Leute, 3 Erwachsene, 2 Frauen und ein Mann überlebt haben, die dann nach 24 Stunden eben auf Agatonisi auf der Insel gefunden wurden und erst dann wurde ein Küstenwacheneinsatz ins Leben gestartet.
Wissen Sie, wie es denen heute geht?
Also wir haben relativ engen Kontakt vor allem zu der afghanischen Familie, die leben inzwischen in Deutschland. Dafür hatten sich unsere griechischen Anwältinnen auch eingesetzt. Die haben Familie in Deutschland und die wurden einige Monate nach dem Unglück oder nach dieser Katastrophe dann von Deutschland aufgenommen, nach Deutschland überstellt. Die leben in Deutschland, gehen ihrem Leben nach, arbeiten, studieren, machen Ausbildung, aber das ist was man nicht verkraften wird und das merkt man natürlich auch im Gespräch mit denen immer.
Wie gelingt es eigentlich Menschenrechtsorganisationen wie der Ihren, solche Fälle aufzuklären und vor Gericht zu bringen, wenn es um Opfer geht, die gestorben sind?
Ja, man muss da ganz ehrlich sein. Das gelingt nur in wirklich gut dokumentierten Fällen, in denen rechtzeitig auch Kontakt zu Überlebenden und Angehörigen hergestellt werden kann. Also in dem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass ein Verwandter aus Deutschland sich hier bei uns, bei Pro Asyl in Frankfurt, gemeldet hat, uns angerufen hat und wir dann die Kolleginnen unserer griechischen Schwesterorganisation Refugee Support Aegean informiert haben. Die sind nach Samos gefahren und waren quasi kurz nach dem Unglück als die Überlebenden noch im Krankenhaus lagen, waren die schon vor Ort, konnten Beweise sichern, konnten die anwaltliche Vertretung übernehmen, konnten die Leute kennenlernen und so weiter und so fort und hatten aus Erfahrung von anderen ähnlichen Verfahren eben auch schon so ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Hinterkopf. Oft genug, man muss da ganz ehrlich sein, ganz viele solcher Vorfälle, solcher Katastrophen landen nie vor Gericht, weil es keine Beweise gibt, weil die staatliche Praxis darauf abzielt, dass es keine Beweise gibt, weil nicht rechtzeitig Kontakt hergestellt werden kann zu Menschenrechtsorganisationen, zu Rechtsanwältinnen und so weiter und so fort.
Was müsste Ihrer Ansicht nach jetzt EU-weit auch passieren, damit sich solche Todesfälle nicht wiederholen? Denn mir scheint es so, als fehlte es derzeit an politischem Willen, genau das zu tun, Menschen in Todesgefahr zu retten.
Naja, wie sich das Sterben lassen im Mittelmeer stoppen ließe, ist eigentlich längst bekannt. Es bräuchte legale Einreisewege für Schutzsuchende. Also es ist absurd. Es geht um Leute, die Schutz brauchen in Europa, Schutz suchen in Europa, aber es gibt keine legalen Möglichkeiten für diese Menschen einzureisen. Also das heißt, die Leute wären auf die Boote gezwungen. Und an diesem Punkt müsste man eigentlich ansetzen, dass es keinen Grund mehr gibt, auf Boote zu steigen, weil die Menschen eben eine legale Einreisemöglichkeit haben. Zweiter Punkt wäre, es müsste EU-weit wieder eine staatliche Seenotrettung geben, die wirklich ihren Namen auch verdient. Also viele Mitgliedstaaten haben sich komplett, auch Frontex, komplett aus der Seenotrettung eigentlich zurückgezogen. Das wird beispielsweise in Italien ganz viel von privaten Seenotrettungsorganisationen übernommen, die kriminalisiert werden. Da gibt es ganz viele Ansätze. Es müsste ein Stopp der Zusammenarbeit mit Foltermilizen wie der sogenannten libyschen Küstenwache geben, die Boote zurückschleppt. Da gibt es ganz viele Ansätze und ich würde sagen, ja, wenn ein politischer Wille da wäre, könnte dieses Sterben auch gestoppt werden.
Wer jetzt unser Interview hört, fragt sich vielleicht, warum geht Europa so wenig gegen diese Todesfälle vor? Wo sehen Sie hier die Rolle Deutschlands?
Ja, die Rolle Deutschlands ist sehr, sehr widersprüchlich. Also alle weinen Krokodilstränen und bedauern das, wenn mal wieder, muss man ja leider sagen, ein Boot gesunken ist, Menschen ertrunken sind und alle bis wahrscheinlich auf die AfD sagen, dass sie das stoppen wollen. Gleichzeitig wird aktuell diskutiert, dass die Bundeswehr mit der sogenannten libyschen Küstenwache kooperiert, also was nichts anderes als Foltermilizen sind. Also Deutschland könnte da deutlich mehr tun, auf jeden Fall. Beispielsweise auch den Druck, selbst eben den Druck auf Griechenland erhöhen. Da wird deutlich zu wenig auch von Deutschland getan, muss man sagen. Oder der deutschen Bundesregierung.
Der Fall Agathon Nissi reiht sich ja ein in eine Serie von Urteilen gegen Griechenland hinsichtlich Pushbacks und tödlichem Einsatz von Waffen, auch gegen Schutzsuchende. Beispielhaft im Januar 2025 wurde Griechenland wegen eines Pushbacks in die Türkei verurteilt, ein Jahr zuvor wegen Schüssen der Küstenwache auf ein Boot mit Geflüchteten. Was heißt das eigentlich für den Druck, der auf Staaten ausgeübt werden kann, von dem Sie jetzt auch gerade sprachen, wenn Urteile scheinbar verpuffen und Staaten wie Griechenland einfach weitermachen wie bisher?
Ja, der Druck reicht natürlich nicht aus, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Aber jetzt deshalb die Flinte ins Korn zu werfen, ist keine Option. Das bedeutet einfach nur, dass man weitermachen und den Druck erhöhen muss. Und tatsächlich muss man auch sagen, im Fall dieser Schiffskatastrophe von Pylos beispielsweise, wo im Juni 2023, also was ein Schiffsuntergang von gigantischem Ausmaß ist. Da sind mehr als 650 Menschen in griechischen Gewässern ertrunken, weil sie von der Küstenwache nicht gerettet wurden über Stunden hinweg. Da hat jetzt erstmals überhaupt die zuständige Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen hochrangige Bedienstete der Küstenwache. Und das sehen wir als Zeichen, dass dieser Druck, den wir und andere versuchen aufzubauen, dass der letztlich schon funktioniert, dass man diese Mühle aber weiter treiben muss, auf jeden Fall.
Was kann hier Pro-Asyl weiter dazu beitragen?
Was Pro-Asyl konkret weiter dazu beitragen kann, wir werden diese Verfahren weiterführen und weiter unterstützen und werden versuchen, weiter darüber zu reden, was an Europas Außengrenzen passiert, auf allen kommunikativen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, damit das nicht in Vergessenheit gerät, damit die Öffentlichkeit davon erfährt, damit der Druck aufrechterhalten bleibt und sich hoffentlich irgendwann etwas daran ändert.
In der öffentlichen Wahrnehmung wird ja manchmal diskutiert, dieses Spannungsverhältnis zwischen Kooperation und Konfrontation. Das heißt, inwiefern Menschenrechtsorganisationen auch wirklich einerseits konfrontativ auf die Regierung einwirken, aber zugleich auch kooperieren müssen ein Stück weit. Wie positioniert sich Pro-Asyl in diesem Spannungsfeld zwischen Kooperation und Konfrontation?
Ich würde sagen, das ist kein Entweder-Oder. Also für uns heißt es, wir vertreten unsere menschenrechtlichen Positionen ganz klar, rücken von denen nicht ab. Da gibt es auch keine Kompromisse, wenn es um Menschenrechte geht. Aber natürlich führen wir auch Gespräche mit Behörden, mit staatlichen Stellen, um unsere Anliegen vorzubringen. Also wir verweigern uns solchen Gesprächen nicht. Im Gegenteil, oftmals kann das für die Betroffenen, für schutzsuchende Menschen sehr viel bringen, solche Gespräche zu führen. Wichtig aus unserer Sicht ist, dass wir unabhängig bleiben, dass wir finanziell auch unabhängig bleiben, was wir sind, dass wir unbequem bleiben, aber und keine Kompromisse in Bezug auf die Menschenrechte eingehen, aber trotzdem gesprächsbereit bleiben. Also Konfrontation oder Kooperation ist für mich kein Entweder-Oder.
Zum Schluss gefragt, wie schauen Sie von Pro Asyl auf die kommenden Monate, aber auch Jahre? Das frage ich vor dem Hintergrund, dass ja immer weiter die Regierungen in Europa nach rechts rücken, auch die Parlamentsmehrheiten entsprechend in die Richtung gehen. Auch Deutschland wird seitens der Regierung ein immer härteres Vorgehen, Geflüchtete verlangt und auch ja durchgesetzt.
Ja, das sind natürlich düstere Aussichten und düstere Zeiten, in denen wir leben. Also um nur ein Schlagwort zu nennen, im nächsten Sommer tritt das neue gemeinsame europäische Asylsystem in Kraft, was nur einzelne, ganz wenige Verbesserungen mit sich bringt. Insgesamt eigentlich ein Inhaftierungssystem von bisher unbekanntem Ausmaß darstellt und viel mehr Möglichkeiten bietet, Asylanträge abzulehnen. Und wir bekommen es ja tagtäglich eigentlich die Hetze gegen Geflüchtete mit und eine gesetzliche Verschärfung, die nächste jagt. Also an allen Ecken und Enden eigentlich ein systematischer Angriff auf das System des individuellen Schutzes vor Verfolgung.
Umso wichtiger, dass es Institutionen wie die Ihre gibt.
Ja, richtig. Das kann nicht bedeuten, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken. Wir werden politisch weiter dafür kämpfen, auch wenn wir uns nicht beliebt machen und in der Minderheitenposition sind. Und wenn es politisch stürmische Zeiten sind, heißt es vor allem auch, dass wir Grund- und Menschenrechte noch vehementer und noch mehr als bisher auch gerichtlich verteidigen werden.
Wir haben berichtet über das Problem im Stadtbild, das Bundeskanzler Merz hat. Es gab bundesweit deswegen in den letzten Tagen Proteste in Reaktion auf diese rassistische Aussage und auch in Freiburg fand am Samstag bei kalten Temperaturen ein Come-Together auf dem Platz der alten Synagoge statt. RDL war dabei und sammelte Stimmen aus den Reden und von TeilnehmerInnen.
Die Vertreterin des Migrantinnenbeirats erinnerte bei ihrer Rede auf dem Come Together am Platz der alten Synagoge daran, dass das nicht der erste rassistische Aussetzer von Friedrich Merz war.
Wir sind der Vorzeigekanzler, was rassistische Aussagen betrifft. Das war nicht das erste Mal, dass sie uns rassistisch beleidigen. Denn wir sind die kleinen Paschas. Die komischen Figuren in den Autos, wegen denen sie keinen Zahnarzttermin bekommen. Aber wir sind auch das Stadtbild, Herr Merz. Sie verschieben das Sagbare, genauso wie Sie und Ihre Union das mit der Brandmauer tun. Heute Begriffe wie Stadtbild und Rückführung. Was kommt morgen? Remigration? Ihr Populisten habt nichts Besseres im Kopf, als Menschen tagtäglich nach ihrem Aussehen zu sortieren, als ob es kein echtes Problem in diesem Land gäbe. Vielleicht denken Sie sich jetzt, schade für Sie. Schade, dass wir nicht in einer reichen Familie mit Bürgermeistervater im Sauerland geboren wurden. Schade, dass wir in einem diktatorischen Staat aufwachsen mussten und um unser Leben fliehen müssten. Schade, dass wir neben Arbeit, Ausbildung, Studium, Aufenthaltsproblemen und Deutschlernen auch noch von unseren Politikern gesagt bekommen, dass egal was wir leisten, wir werden nicht dazugehören. Ja, Herr Merz, schade für uns. Schade, dass wir in dem Land, das sich auf Demokratie und Freiheit beruft, immer noch für unser Aussehen rechtfertigen müssen, anstatt über wirklich wichtige Themen zu sprechen. Über funktionierendes Gesundheitssystem, über eine sichere Rente, zuverlässige Bahn, bezahlbare Mieten, über Investitionen in den Schulen und Kitas, über Digitalisierung und Klimaschutz. All das liegt auf Ihrem Tisch, Herr Merz.
Die Rede ging auch darauf ein, wie lächerlich es ist, dass Friedrich Merz, der 1997 gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat, sich plötzlich um die Sicherheit von Frauen sorgt.
Plötzlich machen Sie sich auch Gedanken um die Sicherheit von Frauen? Dieselben Frauen, die seit Jahrzehnten von ihrer Union missachtet werden, wenn es um Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung und Schutz vor häuslicher Gewalt geht. Die Frauen, die laut ihrer Partei keine Entscheidung über ihren eigenen Körper treffen dürfen. Doch wenn es darum geht, von den eigentlichen Problemen im Land abzulenken, um zum 100. Mal Migrantinnen zum Sündenbock zu machen, da sind wir Frauen ihnen plötzlich gut genug. Wir sind die Töchter. Wir sind das Stadtbild. Danke.
Wenn erstmal gesagt wird, eine Gruppe sei ein Problem für das Stadtbild, können schnell weitere folgen.
Ich bin bei einem kleinen Trans-Community-Verein hier in Freiburg aktiv, Transall. Und da organisieren sich Transpersonen, Nicht-Binäre, Inter- und Agender-Personen. Und die Frage von Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit im öffentlichen Raum, die Frage von Sicherheit oder auch gefährdet sein im öffentlichen Raum ist für viele Menschen innerhalb unserer Community eine große Frage. Und den Text, den ich vorlese, der ist von einer befreundeten Person, der ist schon ein bisschen älter und der ist entstanden, nachdem eine Transperson in Deutschland zu Tode gekommen ist im öffentlichen Raum. Wir sind beide trans und die Gesellschaft ist besonders ihr als Transfrau gegenüber oft nicht freundlich. Das fällt mir manchmal in den schönen Momenten ein und ich fürchte mich davor, dass Menschen ihr wehtun oder dass sie irgendwann nicht mehr zurück nach Hause kommt. Gewalt gegen queere Menschen richtet sich nie nur gegen die betroffene Person. Sie zielt auf die Herzen aller Menschen, die queere Menschen lieben, und die Herzen und Seelen aller queeren Menschen. Sie soll uns zeigen, dass wir nicht erwünscht sind und nicht auf unsere körperliche Sicherheit vertrauen können. Sie ist immer eine Drohung an uns alle. Weibliche Transpersonen, transweibliche Personen, Transfrauen of Color, also transweibliche Personen, die auch von Rassismus betroffen sind, sind mit einer der gefährdetsten Gruppe im öffentlichen Raum.
Beim Come Together haben wir noch ein paar Stimmen gesammelt. Warum bist du hier bei dieser Kundgebung am Start?
Weil ich ein Problem mit genau diesen Aussagen habe, weil es so ein Bullshit ist und wir uns die Scheiße nicht gefallen lassen wollen und da einfach zeigen wollen, dass wir absolut nicht dafür sind, sondern dagegen sind und deswegen sind wir hier.
Warum sind Sie hier auf dieser Kundgebung, auf dem Come Together?
Weil es wichtig ist, endlich anzuerkennen, dass unsere Gesellschaft in Europa sehr vielfältig ist, dass man das natürlich überall auch sieht und dass man es aber nicht gegen irgendwelche Rechtsäußerungen, gegen die rechtslastig sind, ausnutzen darf. Also ich finde, alle normalen Menschen, so bunt wie sie sind und wie sie hier jetzt auch sind, die sollten sich einfach zeigen.
Wir sind heute da, damit wir diesem Herr Merz auch zeigen, dass wir nicht das Stadtproblem sind. Es gibt Menschen, wo sie hier sehr, sehr lange leben in Deutschland. Was passiert mit denen? Sind sie auch ein Stadtproblem oder Stadtbildproblem? Und deswegen bin ich hier.
Greift dich so eine Aussage von Friedrich Merz? Fühlst du dich da irgendwie angegriffen, unwohl oder?
Ja, definitiv, weil ich lebe seit 17, 18 Jahren in Deutschland und es trifft mich sehr wohl zu. Also, dass ich dass ich zum Beispiel drüber nachdenken konnte, ich gehe morgen auf die Straße. Und die Leute sehen mich als Stadtbildproblem zu. Das ist sehr schwer für viele, viele Menschen, wo sie hier in Deutschland leben, arbeiten und wollen nur eine bessere Zukunft und eine bessere Möglichkeit zum Leben haben.
Heute Stadtbild und Rückführungen, morgen Remigration. Das waren Eindrücke vom Freiburger Come Together gegen Märzrassismus. Ganze Reden aus diesem Come Together könnt ihr auf rdl.de auch nachhören. Und damit geht das Infomagazin am 27. Oktober 2025 bei Radio Dreieckland zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.